Hey, ich bin Judy.
Ich bin Wanda.
Und ich bin Gretel. Und wir sind von den Dogspotters.
Aber Gretel, wer sind die Dogspotters eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, Wanda. Wir sind die Jugendredaktion vom Dog Leipzig, dem internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilme.
Dieses Jahr wurden ganze 209 Filme in den Kinos gezeigt.
Aber es wurden auch 3350 Filme eingereicht.
Da muss es ja ziemlich schwer gewesen sein, die Filme ausgewählt zu haben.
Ja, es ist aber ja auch das größte internationale Dokumentarfilmfestival in ganz Deutschland.
Über das gesamte Festival hinweg gibt es verschiedene Wettbewerbe mit verschiedenen Preisen, wie zum Beispiel der goldenen oder silbernen Taube.
Und dieses Jahr gab es zum ersten Mal eine Kategorie, die für Jugendliche wie uns bestimmt war, namens Young Eyes.
In der letzten Woche führten wir viele Interviews, schrieben Berichte und Filmkritiken, schauten Filme und hatten auch viel Spaß.
Wie jedes Jahr gibt es beim Dog ein Motiv. Dieses Jahr waren es zwei unterschiedlich große Gewichte.
Was die Festivalbesucher vom Motiv denken und was die Leute am Dog fasziniert, erfahrt ihr nach dem Song Augenbling von Seed.
Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen.
Hey, wir sind die Dogspotters 2024 und wir haben uns gefragt, was es mit dem diesjährigen Motiv auf sich hat. Um das herauszufinden, fragen wir jetzt einige Passanten vor dem Sinister. Das diesjährige Motiv des Dog Leipzig sind ja Gewichte. Welche Bedeutung hat das für Sie?
Ganz viele unterschiedliche Gewichte und unterschiedliche Filme und eben die Vielfalt.
I think it suits to Dog Leipzig because it's one of the most important festivals in Germany and it brings a little bit of weight.
Film ist von Gewicht, Kultur ist von Gewicht. Die Themen des Films, des Dokumentarfilms vor allem, sind von Gewicht.
Reminds me of like jars, cookie jars, and I always think like it's the big one and the small one. The big one kind of represents what's out there. There's so many films to watch, and the small ones is like the alternative film and documentaries that are kind of brought to us here in Leipzig, and we have access to them.
Ich weiß nicht, vielleicht so die Gesellschaft, zwei Schichten, so ein großes, kleines Gewicht.
Zwei Partner und jeder hat seine Größe. Und sein Gewicht.
Welche Probleme der Welt wie gewichtet werden, so fällt mir das ein.
It's almost like a family of jars that are complete together. So for me it meant togetherness. It meant, you know, looking after each other, collaboration, one big and one small.
Hey, wir sind Gretel
und Mia und wir sind von den Dogspotters.
Jedes Jahr kommen über 40.000 Besucherinnen und Besucher nach Leipzig zum Dog-Festival. Wir haben uns die Frage gestellt, was denn die Leute überhaupt bewegt, hierher zu kommen und welche Faszinationen dahinter stehen.
Ich finde faszinierend, glaube ich, in Welten einzutauchen, in denen ich sonst nicht bin und Menschen nahe zu sein, die ich nicht kenne.
Ich finde am Festival ganz besonders spannend, dass Geschichten abseits des Mainstream erzählt werden und auch auf eine sehr besondere Art und Weise, die den Zuschauer richtig mitnimmt und Geschichten mitfühlen lässt.
Ich glaube, für mich ist es faszinierende, einfach unterschiedliche Dokumentations- und Animationsfilme überhaupt zu sehen und damit in Berührung zu kommen und mehr Zugang zu haben.
Well, it's an amazing place to meet documentary people from all over the world, all over Europe. Good place for pitching projects, for sales opportunities.
Ich finde faszinierend, am Doc-Film-Festival ganz verschiedene Ecken der Erde kennenzulernen und auf verschiedene Probleme, aber auch auf verschiedenes Schönes hingewiesen zu werden dadurch.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wirklich hinter dem Motiv steckt.
Um das zu erfahren, durften wir noch, bevor die Festivalwoche offiziell begann, den Festivalleiter Christoph Terhechte interviewen.
Seine Antwort erfahrt ihr nach New York City in 1940 von Berlioz.
Hallo, ich bin Wendel von den Dogspotters. Und bin hier heute mit dem Journalist, Filmkritiker und Festivaldirektor Christoph Terhechte. Herzlich willkommen.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Ihr Vertrag als Festivaldirektor wurde um 3 weitere Jahre verlängert. Was motiviert Sie, das Festival auch in Zukunft zu leiten?
Es motivieren mich Momente wie dieser hier, wenn es losgeht, wenn die Menschen zusammenkommen, wenn unsere Gäste ankommen, wenn ich in die Kinos gehe und sehe, wie voll die sind und merke, dass da wirklich Begegnung stattfindet. Das Menschliche ist das, was mich motiviert.
Uns ist das diesjährige Logo vom Dog Leipzig ins Auge gesprungen. Das sind Gewichte. Was hat es damit auf sich?
Also dieses Logo ist nicht wirklich ein Logo, sondern es ist das diesjährige Motiv. Unser, Unser Logo ist nach wie vor diese Schrift Doc Leipzig. Aber das Motiv, was seit 5 Jahren von dem Grafiker Stefan Ibrahim entwickelt wird, wird jedes Jahr neu definiert und wir überlegen uns immer, was passt in den Moment, was passt in die Zeit. Und wir haben uns überlegt, die Welt ist im Ungleichgewicht. Wir haben die Aufgabe, etwas auszubalancieren und dazu braucht man Gewichte. Wir wollen zeigen, dass es noch viel Arbeit ist, um die Welt in die Balance zu bringen und einfach auf den Moment aufmerksam machen, in dem wir alle verunsichert auf die aktuelle Weltlage schauen.
Aber hat das dann auch was mit den Themenschwerpunkten dieses Jahr zu tun?
Es gibt nie Themenschwerpunkte außer denen, die sich zufällig ergeben, weil wir machen die Filme ja nicht. Wir wählen Filme aus und wir wählen nicht thematisch aus, sondern wir wählen nach den Filmen aus, die uns ansprechen. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo wir feststellen, der Film und der Film, die passen nämlich gut zusammen und dann kommt noch ein dritter dazu. Aber es gibt keinen Themenschwerpunkt in dem Sinne, dass wir sagen, in diesem Jahr machen wir was zur Globalisierung oder zur Umweltzerstörung. Ich glaube, dass diese Gewichte eher stehen für die Gesamtheit und die ist extrem verschieden, aber eben auch extrem ungleich.
Okay. Wir wissen, es ist schwer, Filmempfehlungen auszusprechen, aber gibt es einen Film, den Sie sagen würden, den man sehen muss?
Ja, alle im Programm. Das wird natürlich nicht gehen. Ich glaube, wenn man sich richtig ins Zeug hält, kann man 24 Programme schauen während des Festivals und man muss seine eigene Auswahl treffen. Ich würde einen Film ans Herz legen, der zu einem Thema gedreht wurde, was uns jetzt schon mehrere Jahre beschäftigt, nämlich dem Krieg gegen die Ukraine. Der es aber schafft, einen optimistisch aus dem Kino zu entlassen. Das ist der Film Flowers of Ukraine, in dem es um eine ältere Frau geht, die ein Stück Paradies mitten in Kiew verteidigt. Schon vor der russischen Invasion gegen Investoren, die das platt machen wollen und sie verjagen, damit ein Geschäftszentrum entstehen kann. Und dann während des Krieges halt gegen die Unbill des Krieges. Sie wohnt in einer kleinen Hütte inmitten von wilder Natur, mitten in der Stadt hat er ihre Ziegen, die steigen den Nachbarn aufs Dach, mit denen sie sich streitet. Und sie lebt ihr Leben so, wie sie es für richtig hält und kämpft darum, dieses Paradies, ihr eigenes Paradies zu erhalten. Flowers of Ukraine, das ist für mich ein Film, der wirklich auch symbolisch für das Festival steht.
Welche Filme empfehlen Sie uns als Jugendliche besonders?
Wir haben einen neuen Wettbewerb, Young Eyes, der sich an Jugendliche widmet, der dieses Jahr zum ersten Mal nicht aus Filmen des Gesamtprogramms zusammengestellt ist, sondern speziell kuratiert wurde für diesen Wettbewerb. Und ansonsten denke ich, ist das Programm größtenteils universell und nicht wirklich auf eine bestimmte Altersgruppe zugeschrieben. Und ich glaube, jeder sollte nach seinen Interessen vorgehen. Schauen, was ihn anspricht. Ich mache das immer so, dass ich den Katalog durchblättere oder auf der Website mir die Fotos angucke und schaue, welche Bilder mich ansprechen, weil Film ein visuelles Medium ist und sich darüber intuitiv sehr viel vermitteln kann.
Ja, wir haben im Programm auch Filme mit KI-Bezug entdeckt, was ja momentan ein sehr präsentes Thema ist. Wie schätzen Sie den Einfluss von KI auf die Dokumentarfilmbranche und auch auf Ihre Arbeit ein?
Ich hoffe, dass KI in dieser Branche nicht anfängt, künstliche Bilderwelten zu erzeugen, die dokumentarische Bilder ersetzen, sondern dass KI organisieren kann, den Dreh selbst, dass die Materialsichtung, dass durch KI die unangenehmen Aufgaben beim Filmemachen leichter werden. Dass KI aber nicht wirklich im kreativen Prozess eine Rolle spielt. Im Übrigen hoffe ich das auch für den Spielfilm, denn ich bin der Ansicht, dass mit KI sich wunderbare Dinge erzeugen lassen, aber was ich auf der Leinwand sehen will, sind Menschen.
Noch zu abschließend die Frage, wo sehen Sie das Doc in 3 Jahren?
Immer noch hier in Leipzig. Also, ja, ich hoffe, dass wir, nachdem wir 3 Jahre hatten, die mehr oder weniger einen Kampf ums Überleben waren während der Corona-Zeit, in denen es nicht möglich war, den eigentlichen Zielen des Festivals nachzukommen, dass ich diese 3 Jahre quasi nachholen kann und wir die Ideen, die wir in den letzten Jahren versucht haben umzusetzen, darunter auch eine wesentlich stärkere Präsenz von Animationsfilmen im Doc-Festival, dass wir die stärker verwirklichen können und uns auch als ein Animationsfestival weltweit bekannt machen können, so wie wir es im Doc-Bereich schon sind. Diese beiden Bereiche, die ergänzen einander ganz wunderbar, finde ich. Und sie sind auch ein Alleinstellungsmerkmal für Doc Leipzig, etwas, was andere Dokumentarfilmfestivals so nicht haben.
Na, da können wir gespannt auf die Zukunft blicken und bedanken uns recht herzlich für das Interview und wünschen euch noch ein tolles Festival und Ihnen morgen einen guten Start mit der Eröffnung ins Festival.
Danke.
Wenn ihr wissen wollt, wie das Interview weitergeht, dann schaut doch auf unseren Blog www.doc-spotters.de. Wie Wendel schon erwähnt hat, freuen wir uns auch in den nächsten Jahren wieder mit Christoph Terhechte als Festivaldirektor.
Ja, die werden bestimmt super. Christoph Terhechte haben wir einen Tag später auch schon wieder gesehen.
Bei der Eröffnung vom Doc, wo der Film Tracing Light gezeigt wurde.
Und dort trat auch eine ganz besondere Künstlerin auf, nämlich Barbara Morgenstern.
Von ihr wollen wir euch jetzt einen Song zeigen und danach das Interview, was unsere Kollegin Nora mit ihr geführt hat.
Hey, ich bin Nora von den Docspotters und ich habe mich heute mit der Musikerin Barbara Morgenstern und der Regisseurin Sabine Herpig getroffen, um über den Film Barbara Morgenstern und die Liebe zur Sache zu sprechen.
Ich bin Barbara Morgenstern.
Und ich bin Sabine Herpig. Hallo.
Alles klar, danke, dass ihr heute hier sein könnt. Ich habe erstmal eine Frage für dich, Barbara. Wir haben dich gestern auf der Eröffnungszeremonie vom Doc-Festival gesehen. Und da hast du zwei von deinen Songs gespielt. Wie war das da aufzutreten?
Schon auch aufregend.
Ja?
Ja, also ganz klar. Und ich habe mich tierisch gefreut über die Einladung. Das ist schon so eine Ehre. Und hat es total gut gepasst. Also die Eröffnung war schön und hat irgendwie gut zusammengepasst alles.
Okay, die nächste Frage ist eher für dich, Sabine. Wo kam denn die Idee für den Film her oder wie habt ihr zusammengefunden für diese Arbeit?
Also muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe überlegt, nach meinem letzten Film, ja, über was ich dann als nächstes einen Film machen möchte. Und ich habe davor so circa 4 Filme gemacht über Künstlerinnen und Künstler, also Kurzfilme und Langfilme. Und ein befreundeter Filmemacher meinte, ich soll einfach meine kleine Reihe über Künstlerinnen und Künstler fortsetzen. Das fände er ganz schön. Und dann war plötzlich in meinem Kopf der Name Barbara Morgenstern. Und auf sie bin ich gestoßen, weil ich vor ungefähr 20 Jahre ist es her, eine CD von meinem früheren Mitbewohner geschenkt bekommen habe und daher ihre Musik kannte und den Namen. Und dann habe ich sie im Netz gegoogelt, weil ich nicht up to date war, was Barbara momentan macht. Und dann habe ich so ein kleines Video gefunden, was Barbara selber gemacht hat. Da hat sie sich gefilmt bei der Arbeit an einem neuen Song. Und ich fand das Video sehr schön. Und sie hat eigentlich das gemacht, was mich immer interessiert. Also diese ganzen Arbeitsschritte gezeigt. Und dann dachte ich, wenn ich sie jetzt anschreibe, dann versteht sie bestimmt, was ich machen möchte. Und dann habe ich sie angeschrieben.
Habt ihr ein Lieblingslied oder MusikerInnen, die euch besonders beeinflusst haben?
Also ich bin ein Fan von Nico, von Nina Simone. Aber eigentlich gibt es ganz viele Musikerinnen und Musiker, die mich beeinflusst haben. Und besonders, was mich beeinflusst, sind Musikerinnen oder Musik, die sehr eigen ist. Also ich würde sagen, das ist auch etwas, was mich wirklich fürs Filmemachen beeinflusst hat.
Genau, und bei mir, klar, logisch, also da gibt es eine Reihe. Ich komme so aus den 80ern, ja, also so New Wave, New Order, Joy Division, Kate Bush, total wichtig, ja irre wichtig. Dann aber auch, was gestern total toll war, Fred Triss, der die Musik gemacht hat zu Tracing Light. Ne? Der war für mich auch so eine Initialzündung damals. Also dieses freie, improvisatorische Musikmachen. Ja, ich habe auch viel Klassik gehört in letzter Zeit, weil ich auch mehr angefangen habe, dann für Orchester zu schreiben und so. Und da finde ich die baltischen Komponisten total toll. Und so, also das wechselt immer so, das changiert so. Und hier Leipzig, also ja, Bach, klar. Also ich glaube, das ist so, war bei uns in der Familie sehr, sehr wichtig. Genau.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du für Orchester schreibst und im Film sieht man ja auch, wie du diese ganze Musik entwirfst und wie dieser Prozess abläuft. Man sieht aber auch, wie du mit einer Band oder mit anderen MusikerInnen zusammenarbeitest und da eben dieses Album aufnimmst. Wie war denn da die Zusammenarbeit? Also jetzt auch in der Albumentstehung, aber auch mit dem Filmteam, was da vielleicht vor Ort war. Wie war denn das da?
Lustig ist mit Filmteam, ja. Es war wirklich immer nur Sabine, was teilweise für sie, glaube ich, sehr, sehr viel Rennerei einfach war, ne? Mit Licht und Kamera und so. Und ich kannte diese MusikerInnen aus einem Theaterprojekt, was ich vorher gemacht habe. Also ich kannte die Cellistin und den Violinisten, die Kontrabassistin kam neu hinzu. Und von daher war das so eine logische Weiterentwicklung. Also ich hatte da geschrieben für einen, so ein Ensemble, ne, bei dem Theaterstück. Und da saß ich immer gegenüber der Bühne und dachte, oh, ich will mitspielen. Und dann war klar, das nächste Album liegt an und dann hat sich das daraus organisch entwickelt. Und von daher war das auch die Zusammenarbeit total organisch. Und mit dem Saxophonisten hatte ich das Album vorher schon gemacht und wir kannten uns gut. Und so, genau. Ja, sehr, sehr schön.
Ja, es war wirklich toll, dass alle es zugelassen haben, dass ich dabei sein darf, auch bei den Proben. Und bei den Proben ist es ja so, dass es noch nicht perfekt ist. Also man tastet sich ja vor. Und das ist ja etwas, was man eigentlich nicht so gerne zeigt, weil man möchte ja erst rausgehen, es dem Publikum zeigen, wenn alles sitzt. Und das fand ich wirklich toll, dass alle zugelassen haben, dass ich auch Sachen zeigen darf oder drehen darf, dabei sein darf und die Kamera an ist. Und dass auch klar ist, das kann in den Film kommen, wenn es noch nicht so toll klingt oder gut läuft. Und das ist eigentlich etwas, was ja keiner will. Und was aber dazugehört. Und dass das alle zugelassen haben, war wirklich sehr besonders.
Das ganze Interview könnt ihr auf unserem Blog anschauen. www.doc-botters.de. Barbara Morgenstern ist eine wirklich interessante Künstlerin, von der ich bestimmt einige Songs auf meine Playlist packen werde. Ihr könnt sie aber auch live ansehen. Am 9. November tritt sie in Ludwigshafen am Rhein auf und am 8. November tritt sie in Berlin auf. Schaut gerne vorbei.
Ja, es ist sehr schön zu sehen, wie sie ihren Traum lebt und den Mut hat, das zu machen, was sie liebt.
Als nächstes hören wir eine Künstlerin, die einen wirklichen Traum lebt. Olivia Rodrigo mit Ballad of a Homeschooled Girl. Wanda und Gretel haben ein Interview geführt, wo ich leider nicht mit dabei sein konnte. Sie werden euch jetzt aber etwas darüber erzählen.
Genau, wir durften nämlich an den Kameras stehen, als der Regisseur Daniel und der Kameramann Johannes vom Film Im Prinzip Familie interviewt wurden.
Die waren wirklich total nett und haben sich jedem von uns einzeln vorgestellt. Aber worum es in dem Film geht und was ihn so besonders macht, erzählt uns jetzt unsere Kollegin Ida.
Hallo Ida.
Hallo. Im Prinzip Familie zeigt den Alltag einer Wohngruppe. In dieser Wohngruppe wohnen neben den Erzieherinnen 5-, 8- bis 12-jährige Jungs, die nicht zu Hause leben können bzw. es halt nicht wollen. Der Film ist von vielen Emotionen geprägt und als Zuschauerin hat man das Gefühl, selbst Teil dieser Wohngruppe zu sein. Es war sehr besonders, allen Konflikten bzw. auch allen Problemlösungen beiwohnen zu können und generell den Alltag der Wohngruppe verfolgen zu können. Im folgenden Interview vom Regisseur und dem Kameramann erfahrt ihr noch mehr über die Dreharbeiten mit den Kindern.
Hallo, ich bin Sophia von den Dogspotters. Der Film Im Prinzip Familie erzählt die Geschichte von 5 Jungs in einer Wohngruppe im ländlichen Raum. Er zeigt professionelle Erziehende, die den Jungs zwischen 7 und 14 Tag für Tag geben wollen, was sie am dringendsten brauchen. Geborgenheit, Orientierung, ein Zuhause. Bei mir sind jetzt der Regisseur Daniel Abmer und der Kameramann Johannes Braus. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch heute.
Schön, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
In eurem Film geht es um 5 Kinder bzw. Jugendliche in einer Wohngruppe. Wie seid ihr auf das Thema gekommen?
Jemand hat mich mal einen Tag lang durch verschiedene Einrichtungen geführt. Da wusste ich, ich suche ein neues Filmthema und ich bin ein offener Mensch und da hat gesagt, ich zeige dich mal verschiedene Einrichtungen und es war jemand vom Jugendamt. Und er hat an diesem Tag sind wir gelandet bei das Haus am See, wo wir jetzt letztendlich den Film gedreht haben. Und da war Magie, da ist was ganz Spezielles passiert. Wir kamen an, ich war ganz müde schon und da waren solche tolle Menschen, die da gearbeitet haben. der Umgebung sah so schön aus, die Kinder waren spannend und interessant. Und da kam dann die Gedanke, vielleicht könnte man hier einen Film machen.
Okay. Und wie war das so, als ihr die Protagonisten kennengelernt habt?
Na, die haben uns sehr schnell mit offenen Armen empfangen. Also ich habe an dem Tag, wo ich das erste Mal zu Besuch war, abends ein E-Mail bekommen. Und da stand drin, liebe Daniel, wir haben das Gefühl, dass unsere Einrichtung und du, dass ihr gut zusammenpasst. Und du bist, wenn du hier öfter kommen willst, jederzeit willkommen. Ja, be our guest. Und das war der Anfang. Das war quasi ein Handshake. Die haben uns eingeladen und da haben wir dann mit der Recherche angefangen.
Ihr erzählt ja sozusagen die Geschichten. Wie oder was war euch dabei besonders wichtig beim Erzählen von den Geschichten der Jugendlichen, aber auch von den Erziehenden?
Uns war sehr wichtig beim Machen vom Film, dass wir auf Augenhöhe bleiben, dass wir einen Film machen, weil es sehr sensible Kindergeschichten auch sind. Ein Film wird, der die Kinder, wenn sie auch älter sind, wo sie noch dahinter stehen, wo sie auch nicht in die Probleme kommen durch den Film oder sich unwohl damit fühlen. Das ist natürlich extrem wichtig. So, das war das wichtigste Thema vielleicht, dass wir mit das gesamte Team von Menschen, Jugendamt, ErzieherInnen, KinderpsychologInnen, uns, die Eltern der Kinder, Vormund, alles, das Ganze, alle Menschen, dass wir da zusammen gearbeitet haben an das Konzept vom Film. Was können wir tun, um diesen Schutz für die Kinder zu gewährleisten? Und dieses Zusammenarbeiten am Konzept war immer auf Augenhöhe. Also wir sind sehr offen damit umgegangen miteinander und einander zugehört und zusammen nach Lösungen gesucht und haben jetzt eine Lösung gefunden, die sehr gut wirkt.
Ja, das stimmt. Ja, der Fokus des Dokumentarfilms liegt ja vor allem bei den Erwachsenen. Warum habt ihr euch genau dafür entschieden?
Weil diese Arbeit, die Erwachsenen machen dort in das Haus am See, das ist eine Arbeit, darüber gibt es noch nicht so viele Filme. Das wird nicht gesehen in der Gesellschaft. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie haben diese Menschen dort auch gewohnt, mehrere Wochen, ohne dass sie deren eigene Familie gesehen haben, weil Pandemie. Und das weiß niemand. Also diese Arbeit wird nicht gesehen. Es gibt aber einen unglaublichen Bedarf an neuen ErzieherInnen und Erzieher. Weil es ist der zweithöchste, wie nennt man das, Berufsgruppe, wo Menschen fehlen, wo mehr Menschen gebraucht werden in dem Berufsfeld. Das sind die ErzieherInnen. Also es wird Nachwuchs gebraucht. Und das war auch eine Idee von dem Film, lass uns versuchen, einen Film zu machen, der auch motiviert, um in diesem ganz wahnsinnig wichtigen und sehr tollen Beruf zu arbeiten.
Das ist sehr interessant. Und ihr habt die Wohngruppe ja über mehrere Jahre begleitet. Also habt ihr bestimmt viel dort mitbekommen. Wie habt ihr entschieden, was gefilmt wird, beziehungsweise auch was dann am Schluss in den Film kommt?
Also genau, die reine Drehzeit war ungefähr ein Jahr plus nochmal einen bisschen abgesetzten, separaten, ich nenne ihn mal Recherchedreh oder Teaserdreh hieß das damals. Und die Entscheidung, was gedreht wird, ist aus meiner Perspektive erstmal, wir drehen eigentlich alles. Und man merkt aber auch in bestimmten Situationen, Szenerien, dass es vielleicht sich in eine inhaltlich andere Richtung entwickelt, als wie wir sie vielleicht tatsächlich erzählen wollen. Und dann kann man sich wieder ein bisschen zurückziehen und wieder Energie tanken, weil diese Arbeit natürlich auch ein gewisses Energielevel braucht und dass das nicht abbricht halt so. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man mal merkt, dass vielleicht auch die Menschen, mit denen wir dort vor Ort arbeiten, auch sagen, das ist uns auch gerade mal zu viel. Und auch dann die Entscheidung, das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt, diese Augenhöhe, dass wir dann auch, dass sie uns auch vertrauen können, dass wenn sie was nicht wollen, dass wir dann auch uns zurückziehen. Aber generell waren wir, wenn wir vor Ort waren, die ganze Zeit präsent und immer in dem Modus oder auch der Bereitschaft, es könnte jeden Augenblick etwas anfangen, eine Geschichte, die wir verfolgen wollen.
Und vielleicht ergänzend, die Kinder konnten immer Nein sagen. Auch wieder Thema Augenhöhe. Es war verabredet und es ist auch passiert, dass Kinder sich unwohl gefühlt haben in bestimmten Momenten, dass wir dabei waren mit das Kamerateam. Und dann wurde Nein gesagt, ich will jetzt nicht. Oder ne, der Tür ging zu vom Kinderzimmer. Ich habe keinen Bock, auch nicht auf Kamera gerade. Aber der Tür ging dann nach einer Weile auch wieder offen. Und dann dürften wir wieder weitermachen und wieder weiterfilmen.
Das war That's So True von Gracie Abrams.
Könnt ihr euch vorstellen, 24 Jahre an einem Film zu arbeiten?
Nee, gar nicht. So lange sind wir ja noch nicht einmal auf der Welt.
Ich glaube, mir wäre das auch zu langweilig. Obwohl, es ist bestimmt auch ein tolles Gefühl, wenn der Film fertig ist.
Das hat der Regisseur Heinrich Sabel auch gesagt. Er meinte, es war unwirklich.
Mit ihm zu reden war bestimmt auch sehr interessant.
Genau das hat Fine gemacht. Sie und Oscar, welche ebenfalls Dogspotter sind, haben sich mit ihm getroffen und konnten ihm einige Fragen stellen. Das hört ihr jetzt.
Ich bin Fine von den Dogspotters und interviewe heute Heinrich Sabel, den Regisseur des Stop-Motion-Films Memory Hotel. Vor 24 Jahren haben sie mit der Arbeit an dem Film begonnen und jetzt hat er seine Premiere im Dog Leipzig. Wie war es für Sie gestern, den Film endlich in einem Festivalpublikum zu zeigen?
Unwirklich, weil man über so eine lange Zeit, die man an diesem Film arbeitet, irgendwann die Vorstellung verliert, dass es überhaupt mal stattfinden kann. Und wenn es dann stattfindet, dann, also mich hat es fast erschlagen. Lag auch ein bisschen daran, dass der Ton so laut war, wie ich ihn noch nie gehört habe. Und dadurch kam mir mein Film atemlos vor und auch ziemlich gewalttätig. Das muss ich sagen, so habe ich den Film noch nie erlebt. Aber es kann durchaus sein, dass ich da meine Empfindung und die Vorführsituation, dadurch, dass der Ton etwas lauter als sonst war, als ich es gewohnt war zumindest, gehört habe, dass sich das sozusagen vermischt hat. Und dann entsteht so ein Gefühl. Und das ist unwirklich und schön ist, dass der Saal voll war, relativ voll war, also er galt wohl als ausverkauft. Und das ist schön, dass da so viele Menschen sind, weil das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die sich für die eigene Arbeit interessieren.
24 Jahre sind eine sehr ungewöhnliche Zeit für einen Film. Wieso hat das denn so lange gedauert?
Animation ist schwierig, also schwierig nicht, das stimmt nicht. Animation ist zeitaufwendig. Und wenn man das vergleicht mit amerikanischen Produktionen oder englischen Produktionen, also zum Beispiel Wallace & Gromit oder Schauen das Schaf, was ja Serien sind, da arbeiten immer ganz viele Menschen daran. Also wenn man die Abspende sieht, dann sind 180 Menschen da oder noch mehr. Und diese Möglichkeit hatte ich nicht. Wir waren eine sehr, sehr kleine Gruppe, die sich natürlich in 24 Jahren auch verändert hat, weil sich die Biografien verändert haben. Also die Menschen haben Kinder bekommen, haben andere Berufe ergriffen. Und dadurch musste eigentlich immer einer zurückbleiben, das war ich. Und dann habe ich halt immer weitergemacht und das hat lange gedauert, weil Animation letztendlich darin besteht, dass man immer etwas bewegt, ein Bild macht, bewegt, ein Bild macht, bewegt, ein Bild macht und das dauert und dauert und dauert. Und deswegen war dieser Prozess länger, als ich erwartet habe.
Was war denn für Sie der Moment, in dem Sie dachten, jetzt ist der Film fertig, jetzt können wir den veröffentlichen?
Der Moment war im Februar 2022 und da der Film im russischen Milieu spielt, und im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine begann, hat sich der Film nochmal komplett verändert. Und damals habe ich gedacht, er ist fertig und dann habe ich nochmal angefangen.
Warum haben Sie dieses Thema gewählt und warum haben Sie gedacht, dass Sie Stop-Motion daraus machen wollen?
Es gab viele Filme über den Untergang der DDR zu dieser Zeit, also Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und ich wollte etwas machen, was andere nicht gemacht haben. Also etwas... Ich wollte diese Geschichte anders erzählen. Und Stop-Motion deshalb, weil ich dachte, also Stop-Motion hat ja etwas, immer so etwas, man arbeitet ja mit kleinem Format, also die Figuren sind relativ klein und es sind ja Modelle der Wirklichkeit. Und ich wollte im Grunde genommen eine Situation schaffen, die wie ein Modell ist. Und anhand dieses Modells diesen Zeitenwandel von 1945 bis im Grunde genommen heute, also oder gestern, wie auch immer, darstellen. Und da schien mir Stop-Motion am besten.
Also die Handlung spielt sich ja fast komplett in dem Hotel ab. Haben Sie da irgendwie, also warum haben Sie das in diesem Hotel gemacht? Was war Ihre Idee?
Warum Hotel? Weil ein Hotel ist ein geschlossener Ort. Und im Hotel gibt es Gäste und Menschen, die letztlich die Gäste bedienen. Und dieser Ort schien mir eigentlich geeignet, Auch so von der Architektur her, weil die Küche, was ja ein bisschen ungewöhnlicher ist, ist im Keller. Dann gibt es einen Speiseaufzug, dann gibt es ein Restaurant. Und wenn dieser Speiseaufzug nach oben und unten geht, da gibt es einen Zwischenraum und da lebt quasi einer der Überlebenden der Kriegsnacht und der klaut ja immer Essen. Und das schien mir alles, also dieses Setting, Hotel mit Küche im Keller und Restaurant höher und Gästezimmer oben, schien mir sehr geeignet. Und Hotel ist natürlich auch so ein metaphorischer Ort, also so ein aufgeladener Ort, ne? Also das ist eine Zwischenstation, die Menschen kommen und gehen. Und das hat mich auch interessiert, dass die Menschen kommen und gehen, dass Gesellschaften kommen und gehen, dass es sich wandelt, weil das erzählt ja der Film alles. Deswegen Hotel.
Was hat Ihnen denn am Dreh besonders Spaß gemacht?
Alles.
Aber es gab nichts, was total doof war oder was?
Also es ist super anstrengend, muss man wirklich sagen. Und man braucht eine gute Kondition. Aber wenn man dann etwas gedreht hat, weil es dauert ja wirklich lange. Also manchmal habe ich für eine Sekunde 2 Wochen gebraucht. Und dann sehe ich diese Sekunde und dann hat man so ein Glücksgefühl, wenn das funktioniert und toll aussieht. Und das ist durch nichts zu ersetzen, durch gar nichts. Und deswegen war es eigentlich immer gut, weil selbst wenn mal Sachen nicht funktioniert haben oder die Kamera kaputt gegangen ist oder sonst was, es war am Ende, wurde man immer entlohnt dafür, dass es am Ende im besten Fall natürlich, manchmal hat es auch nicht geklappt, aber im besten Fall dann ganz toll aussieht und dann freut man sich.
Dann war es das jetzt auch schon mit unserem Interview. Danke.
Dankeschön.
Das war So High School von Taylor Swift. Den Rest von dem Interview mit Heinrich Sabel könnt ihr auf unserem Blog anschauen. www.doc-spotters.de.
Leider müssen wir uns jetzt auch schon verabschieden. Aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, schaut auf Instagram.
Dort heißen wir @docspotters.
Oder auf unserem Blog.
www.doc-spotters.de.
Wir hatten eine wirklich schöne Woche und haben viel Spaß gehabt.
Aber auch viel gelernt und tolle Filme gesehen.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr.
Tschüssi!